Mir ist vor kurzem wieder etwas in den Sinn gekommen, das ich vor langer Zeit einmal gelesen habe. Da haben sich zwei Hunde vehement angebellt. Zwischen ihnen war aber ein Gartenhag, also sie waren unerreichbar füreinander. Umso heftiger haben sie sich angebellt. Sie sind am Gartenhag hin und her gerannt und haben nicht aufhören wollen mit Bellen. Sie sind immer heftiger hin und her gerannt, bis zu dem Punkt, wo der Gartenhag fertig war. Wie erstarrt sind sie sich dann direkt gegenüber gestanden. Sie haben nicht mehr gebellt. Für eine Sekunde oder zwei sind sie völlig bockstill dagestanden und haben keinen Ton von sich gegeben. Sie haben sich nur ganz irritiert angestarrt. Dann kam wieder Bewegung in die beiden Hunde. Sie sind zurückgerannt zum Gartenhag und haben sich wieder wie gestört angebellt durch den Gartenhag. Lassen wir diese Geschichte mal so ruhen, wir kommen später nochmals darauf zurück. Ich lese jetzt den Predigttext aus Epheser 5, die Verse 15 bis 20. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt seinen Brief an die Gläubigen aus der Stadt Ephesus. Alle diese Epheser, die konnten auf ein Leben zurückblicken, als sie Jesus noch nicht gekannt hatten. Auf ein Leben, als sie an Götter geglaubt haben und diesen Göttern im Tempel Opfer dargebracht haben, um sie gnädig zu stimmen. Viele Epheser sind durch die Lehre und durch die Predigten von Paulus zum Glauben an Jesus gekommen. Und sie haben erkannt, dass sie in ihrem alten Leben Schuld vor Gott auf sich geladen haben. Sie haben erkannt, dass sie Erlösung von ihren Sünden nötig hatten und dass Jesus zur Vergebung ihrer Sünden sein Leben für sie hergegeben hat. Für alle Gläubigen von Ephesus, die die Sündenvergebung durch Jesus angenommen haben, hat damit ein neues Leben angefangen, eine völlig neue Existenz. Sie haben gewusst, dass sie durch ihren Glaubensschritt ein Kind des lebendigen Gottes geworden sind, dass ihre alte Verbindung zur Götzenwelt abgebrochen war. Und wenn sie auf ihr altes Leben zurückgeschaut haben, dann haben sie gesehen, wie ihre ganze Glaubensperspektive bis in den Alltag hinein sich positiv verändert hat. Den Gläubigen von Ephesus schreibt Paulus in diesem Text, dass sie sorgfältig darauf achten sollen, wie sie leben. Paulus möchte die Epheser davon abhalten, dass sie wieder ins alte Leben zurückfallen. Was Paulus den Ephesern hier schreibt, das gilt auch für uns heute. Wenn wir gläubig und zu einem Kind Gottes geworden sind, dann sollen wir auch so leben, dass man merkt, dass auch in unserem Leben alles völlig neu geworden ist, dass ein neues Leben angefangen hat. Wir sollen mit Weisheit vorgehen in unserem Leben und nicht wie Leute ohne Verstand, wie das Paulus hier schreibt. Paulus schreibt auch, wir sollen die Zeit auskaufen und wir sollen nach dem Willen Gottes für unser Leben fragen. Und dann kommt noch dieser ganz deftige Ausdruck von Paulus, wie er in der Luther-Übersetzung steht, sauft euch nicht voll Wein, weil daraus ein unordentliches Leben entsteht. Und vielmehr sollen wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und genau darüber wollen wir uns heute Gedanken machen, was wir denn tun können, damit wir voll Heiligen Geist werden. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 steht: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wenn wir also ein Kind Gottes geworden sind, dann gehören wir zur königlichen Priesterschaft. Als königliche Priester gehören wir Gott und sind in seinem Auftrag unterwegs. Unsere Aufgabe ist es, auf Gott und seine großen Taten hinzuweisen. Mit anderen Worten, als Kind Gottes haben wir einen geistlichen Auftrag und sollen Gott dienen. Und wenn wir jetzt einen Blick ins Alte Testament werfen, dann sehen wir, dass das überhaupt nichts Neues ist. Gott hat schon im 2. Mose 19, Vers 6 zu Mose gesagt: Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott hatte schon das Volk Israel zu seinem heiligen Volk auserwählt und hatte die Israeliten zu seinen königlichen Priestern gemacht, die in seinem Dienst gestanden sind. Als die Apostel das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet haben, ist auch dieser Auftrag der königlichen Priesterschaft an die heidnischen Völker übergeben worden. Und jede Person, die gläubig ist, gehört darum auch zur königlichen Priesterschaft bis heute in unsere Zeit. Wir sind also alles königliche Priester. Jetzt, wie ist dieses königlich zu verstehen? Niemand von uns trägt eine Krone. Ich verstehe das so: Die Priesterschaft ist königlich, weil diese Priesterschaft dem einzig wahren König dient. Und dieser einzig wahre König ist Gott selber. Wir sind nicht priesterliche Könige, darum tragen wir auch keine Krone, sondern wir sind königliche Priester und stehen im Dienst für den wahren König. Unsere Aufgabe ist es darum, dass wir die Talente, die Gott uns gegeben hat, für unseren wahren König einsetzen. Die ganz große Frage ist jetzt einfach: Was erwartet denn Gott von uns, wenn wir zu seiner königlichen Priesterschaft gehören? Wenn ein Schulabgänger einen Beruf auswählt, dann hat er meistens keine große Ahnung, was ihn in der Lehre und später im Beruf so alles erwartet. Er wird 3 bis 4 Jahre lang ausgebildet und kann sich so viel Wissen und Fertigkeiten aneignen, dass er dann den Beruf voll ausführen kann. Und das ist im Glaubensleben nicht anders. Viele von uns haben ihren Platz als königlichen Priester bereits gefunden. Sie kennen ihre Stärken und setzen sie am richtigen Ort ein. Aber jemand, der frisch zum Glauben gekommen ist, der muss langsam in diese Aufgabe hineinwachsen und hineingeführt werden. Und was da alles dazugehört, das lernen wir vielleicht aus der Bibel, aus der Gemeinschaft in der Gemeinde, vielleicht auch aus Schulungen oder auch von unseren Glaubensgeschwistern. Und hier sehen wir auch gleich, wie wichtig die Gemeinde ist, wie wir einander helfen können. Wir entdecken mit der Zeit, wo wir besondere Begabungen haben und wie wir diese Begabungen am besten einsetzen können. Und wer uns da ganz besonders helfen kann, das ist der Heilige Geist. Und wenn wir bekehrt sind, dann haben wir grundsätzlich mal den Heiligen Geist. Das heißt, dass wir durch den Heiligen Geist mit Jesus, mit Gott innigst verbunden sind. Zu dieser oder über diese innige Verbindung sagt Jesus zu seinen Jüngern im Johannes 14, Vers 23, Jesus sagt das zu seinen Jüngern und damit sind auch wir gemeint: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und jetzt kommt's. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wohnung bei ihm nehmen. Wenn Gott in einem Menschen wohnt, heißt das, dass der Geist oder das Wesen Gottes aktiv in einem Menschen wohnt, anwesend ist. Eine innigere Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist gar nicht möglich. Wenn Gott im Geist bei uns eingezogen ist, dann leben wir sozusagen in einer WG mit Gott, muss ich das einmal vorstellen. Von so einer persönlichen und engen Beziehung zwischen Mensch und Gott haben die Gläubigen im Alten Testament nur träumen können. Im Alten Testament war Gott für die Gläubigen sehr unnahbar. Und das, obwohl Gott ja in der Stiftshütte mitten unter dem Volk gelebt hat, in diesen 40 Jahren, wo das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist. Die Stiftshütte, das war das Heiligtum im Volk Israel. Dort hat man Gott angebetet und hat ihm geopfert. Die Stiftshütte wird in der Bibel auch als das Zelt der Begegnung bezeichnet. Hier haben wir die ganze Stiftshütte. Dieses hier ist das der heilige Teil. Dies ist das Allerheiligste, dort, wo die Bundeslade gestanden hat. Aber nicht jeder Israelit hat einfach so die Stiftshütte betreten dürfen. Gott hat die Männer aus dem Stamm Levi zum Dienst an der Stiftshütte ausgesucht, auserwählt und eingesetzt. Aber nicht einmal jeder Levit hat einfach so in die Stiftshütte hineingehen dürfen. Nur der Hohepriester Aaron und die Priester aus seiner Familie durften die Stiftshütte betreten. Für diesen Dienst im Heiligtum sind sie speziell mit Öl gesalbt worden und in dieses Amt eingesetzt worden. Und nur Aaron als Hohepriester durfte ein einziges Mal im Jahr in das Allerheiligste hineingehen, aber nur nach einer ganz sorgfältigen Reinigung, nach ganz bestimmten Regeln und nur, wenn er die Kleidervorschriften ganz genau beachtet hat. Sich Gott im Allerheiligsten zu nähern, das war zu jener Zeit lebensgefährlich. Wenn das Volk Israel zu einem anderen Lagerplatz hat aufbrechen müssen, dann haben Aaron und seine Jünger ganz sorgfältig vorgehen müssen, weil alle diese heiligen Gegenstände in der Stiftshütte und um die Stiftshütte herum, die mussten ja auch mitgenommen werden, gezügelt werden. Und darum haben Aaron und seine beiden Söhne zuerst den Vorhang entfernt, der das Allerheiligste von der Stiftshütte abgetrennt hat. Und mit diesem Vorhang haben sie dann zuerst einmal diese Bundeslade zugedeckt. Dann haben sie eine zweite Decke genommen aus Dachsfellen und haben sie darüber gelegt. Und am Schluss noch eine dritte Decke aus blauem Purpur. Und erst dann sind aus der erweiterten Familie von Aaron die Priester in die Stiftshütte hereingekommen und haben mit Hilfe der Stangen diese Bundeslade weggetragen. Gott selber hat sogar Anweisung gegeben, dass Aaron und seine Söhne diese Träger ganz sorgfältig behandeln sollen und sie ganz sorgfältig in ihr Amt einführen sollen. Nicht, dass die Träger von sich aus das Heiligtum betreten und die Bundeslade zu sehen bekommen, bevor sie mit diesen Decken zugedeckt war. Wenn sie einfach so in die Stiftshütte gekommen wären und ungeschützt der Bundeslade begegnet wären, dann wären diese Männer auf der Stelle umgekommen. Wenn wir uns das vor Augen führen, dann können wir uns vorstellen, mit wie viel Respekt, mit wie viel Ehrfurcht das Volk Israel sich der Stiftshütte genähert hat, dem Ort, wo Gott gewohnt hat. Die Bundeslade im Allerheiligsten der Stiftshütte, das war der Ort, wo sich die heilige Welt, die himmlische Welt, mit der irdischen Welt berührt hat. Und da haben die Cherubim in der Stiftshütte eine besondere Rolle gespielt. Cherubim sind so klassische Engel mit Flügeln, wie wir uns das vorstellen. Cherubim sind überall dort anzutreffen, wo Gott ist. Sie haben die Aufgabe, den direkten Weg zu Gott abzuriegeln. Sie verhindern, dass jemand Unbefugter direkt mit der Heiligkeit Gottes in Berührung kommt. Und darum haben zwei Cherubim auch die Bundeslade mit ihren Flügeln bedeckt. Cherubim waren auch auf dem Vorhang dargestellt, der das Allerheiligste vom Rest der Stiftshütte abgetrennt hat. Auch da haben die Cherubim daran erinnert, dass niemand ins Allerheiligste hinein darf, der nicht dazu berechtigt ist. Und dann später im Tempel, den König Salomo in Jerusalem gebaut hat, dort waren sogar die Wände mit Cherubim verziert, um zu zeigen, dass dies ein heiliger Ort war. Die Cherubim sind also eine Art Leibwächter Gottes. Aber nicht zum Schutz Gottes, sondern zum Schutz von uns Menschen. Weil wir Menschen sterben müssten, wenn wir uns einfach so Gott nähern würden. Die Cherubim waren eine Art unsichtbare Mauer, eine unsichtbare Barriere zwischen Gott und uns Menschen. Jetzt das, was im Matthäus 27, Vers 51 über die Kreuzigung von Jesus steht, das hat darum eine ganz besondere Bedeutung. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Vorhang mit den Cherubim, der das Allerheiligste vom restlichen Tempel abgetrennt hat, ist zerrissen in dem Moment, wo Jesus gestorben ist. Von oben nach unten heißt es, und das ist der Hinweis, dass Gott selber diesen Vorhang zerrissen hat. Jesus Christus hat durch seinen Tod die Schuld der ganzen Menschheit aus der Welt geschafft. Und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist diese Mauer zwischen Gott und uns Menschen gefallen. Die Cherubim, die Leibwächter, braucht es nicht mehr, seit Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Weg zu Gott ist frei. Oder wenn wir wieder zurückdenken an diese Hunde, die durch den Gartenhag sich angebellt haben, dieser Gartenhag ist weg. Nichts steht mehr im Weg zwischen uns und dem lebendigen Gott. Jetzt müssen wir aber immer noch lernen, damit umzugehen mit dieser neuen Situation. Nicht, dass es uns gleich geht wie diesen Hunden, die völlig überfordert waren, als dieser Gartenhag plötzlich nicht mehr vorhanden war. Da ist kein Cherub, keine Mauer, keine Barriere, kein Gartenhag mehr zwischen uns und Gott. Und die Heiligkeit Gottes berührt unsere Welt nicht nur an einem einzigen Punkt in der Stiftshütte. Der Geist Gottes, sein Wesen, hat Wohnung genommen in jedem gläubigen Mensch, der an Jesus glaubt. So wie es im Johannes 14, Vers 23 steht, ich lese das nochmals. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Vielleicht können wir das mit dem Internet vergleichen. Vielleicht können wir uns noch daran erinnern, vor noch nicht so allzu langer Zeit hat es in einem Hotel in der Regel einen sogenannten Hotspot. Das war ein Ort im Hotel, in der Regel im Eingangsbereich, wo man eine Verbindung im Internet aufbauen konnte. Und nur dort hatte man Internetempfang. Und in der Zwischenzeit gibt es in jedem Hotelzimmer selbstverständlich WLAN. Das heißt, man kann im ganzen Hotel uneingeschränkt überall ins Internet. So etwa können wir das verstehen, wenn Jesus sagt, er habe Wohnung bei uns genommen. In dieser Wohngemeinschaft mit Jesus ist darum eine ganz enge Zusammenarbeit möglich. Eine lebendige Beziehung zwischen uns und Jesus. Eine Beziehung, die uns von innen her verändert. Und der, welcher dabei eine ganz wichtige Rolle spielt, ist der Heilige Geist. Er sorgt dafür, dass diese Verbindung funktioniert und dass wir in dieser Beziehung zu Jesus weiter wachsen. Und darum ist es so wichtig, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Darum auch der Aufruf von Paulus, lasst euch vom Geist erfüllen. Wenn wir unseren Dienst als königliche Priester ausüben wollen, dann leuchtet das ein, dass das nicht ohne Heiligen Geist geht. Und jetzt ist es so, dass wir mit unserem Verhalten günstige Voraussetzungen schaffen können, damit wir von diesem Heiligen Geist erfüllt werden können. Aber leider ist auch das Gegenteil der Fall. Wir können uns auch so verhalten, dass der Heilige Geist sich von uns zurückzieht. Und was da alles hilft und was uns schadet, um genau das geht es hier in unserem Predigtext Epheser 5. Ich lese aus Epheser 5 die Verse 15 und 16. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Paulus meint also, wir sollen sorgfältig darauf achten, wie wir leben. Es ist sicher nicht falsch, sich immer wieder grundsätzlich mal die Frage zu stellen, was gut läuft in unserem Leben und was uns eher schadet, was nicht so gut läuft. Was uns hilft, Gott näher zu kommen und was uns eher von Gott wegzieht. Bis ich gläubig geworden bin, bin ich, wenn immer möglich, am Dienstagabend in den Turnverein gegangen. Das war eine gute Zeit und hat mir auch körperlich sicher gut getan. Und als ich dann gläubig geworden bin, da war jeden Dienstagabend entweder Gebetsstunde oder Bibelstunde. Und ich meine, dass es weise war, dass ich mich dazu entschlossen habe, den Turnverein aufzugeben und halt dafür jeden Dienstagabend die Gemeinde zu besuchen. Und dort habe ich gelernt, mich im Gebet für die Gemeinde einzusetzen. Ich habe auch die Bibel immer besser kennengelernt durch die Bibelstunde. Das war sicher weise, weil mich dies im Glauben ganz wesentlich vorwärts gebracht hat. Wir sollen die Zeit auskaufen, steht im Vers 16. Niemand weiß, wie lange er noch zu leben hat. Und niemand weiß, zu welchem Zeitpunkt Jesus zurückkommt. Und diese Zeit, die uns noch zur Verfügung steht, die sollen wir auskaufen und nicht einfach so verschwenden. Auch da lohnt es sich immer wieder zu überlegen, wo in meinem Leben so Zeitfresser vorhanden sind. Wo ich mich mit Sachen beschäftige, die mir überhaupt nichts nützen, wo einfach nur die Zeit verloren geht. Ich habe Nachbarn, ich habe Freunde, ich habe Verwandte, die noch von Jesus noch nichts wissen. Und manchmal fühle ich mich so richtig ohnmächtig, weil ich einfach nicht an sie herankomme mit dem Evangelium. Ich bete regelmäßig dafür, dass Gott mir doch Gelegenheit geben soll, mit ihnen über das Evangelium, über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Aber es geht einfach nicht vorwärts. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Leben irgendwie ein Hinweis auf Jesus sein kann und dass es eines Tages so weit kommt, dass diese Freunde, Bekannten und Verwandten vielleicht mit Fragen zu mir kommen, damit ich Auskunft geben kann über den Glauben. Aber so weit ist es noch nicht. Denn es ist böse Zeit, heißt es da im Vers 16. Und ja, wir leben tatsächlich heute in einer bösen Zeit, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Wenn wir daran denken, Krieg, Pandemie, Umweltverschmutzung, Klimawandel, drohender Energiemangel, Hungersnöte, Verarmung und so weiter, es ist wirklich eine böse Zeit. Aber diese böse Zeit kann auch zur Chance werden, weil Menschen, die im Bedrängnis sind, die sind eher offen für das Evangelium. Und darum möchte ich weiterhin diese Zeit nutzen und weiterhin auch für meine Mitmenschen beten und, wenn immer möglich, mich auch um sie kümmern. Wenn jemand Grund hat, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, dann sind wir das. Wir, die wir an Jesus Christus glauben. Er, der gute Hirte, verspricht uns, dass er für seine Kinder sorgt, bis ans Ende der Welt. Versuchen wir doch, mit Hilfe des Heiligen Geistes diese Hoffnung weiterzugeben in dieser bösen Zeit, wo so viel drunter und drüber geht. Auch das ist die Zeit auskaufen. Vers 17. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Die neue evangelistische Übersetzung formuliert diesen Vers so: Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Mit anderen Worten, wir sollen uns Gedanken machen, was Jesus denn von unserem Dienst als königliche Priester überhaupt erwartet. Welches der Wille Gottes für unser Leben ist. In unserer Gemeinde bieten wir während der Lobpreiszeit im Gottesdienst das Gebet an. Also sobald gesungen wird, kann man für sich beten lassen. Und da ist vor kurzem ein Familienvater mit einem dringenden Gebetsanliegen zu mir gekommen. Er hat ein tiefes Bedürfnis, vermehrt mit Gott erleben zu können. Er sehnt sich danach, Gott mehr erleben zu können. Es ist ihm ein großes Anliegen, seine Begabungen vermehrt für Gott einsetzen zu können. Und genau das ist hier gemeint. Wir sollen nicht gedankenlos einfach so drauf losleben, sondern nach dem Willen Gottes für unser Leben fragen. Dieser Familienvater leitet einen kleinen Betrieb und hat in meinen Augen eigentlich eine sehr befriedigende Arbeit. Aber das ist ihm zu wenig. Er möchte sich für den nützlich machen, der ihn als königlichen Priester in den Dienst genommen hat. Er weiß, dass so ein geistlicher Dienst befriedigt und sinnerfüllt ist. Und genau nach so einem sinnerfüllten Dienst sehnt sich dieser Familienvater. Und gerade weil der Gartenhag, die Mauer, die Cherubim nicht mehr zwischen Gott und uns stehen, können wir darauf vertrauen, dass auch eine Antwort von Gott kommt, wenn wir ihn nach seinem Willen für unser Leben fragen. Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Hier erwähnt Paulus etwas, das mit dem Heiligen Geist einfach nicht vereinbar ist. Paulus erwähnt den übermäßigen Alkoholkonsum, aber nicht nur zu viel Alkohol, auch Drogen und vieles mehr sind einfach nicht kompatibel mit dem Heiligen Geist. Da gibt es noch ganz anderes, was uns vom Heiligen Geist trennt. Ich weiß, wir können uns nicht die ganze Zeit nur immer mit der Bibel und mit geistlicher Literatur beschäftigen, aber wenn wir uns nur von Facebook, Google und Instagram füllen lassen und prägen lassen, dann führt das vermutlich nicht dazu, dass wir voll Heiligen Geist werden. Eine junge Frau in unserer Gemeinde, die hatte vor einigen Jahren einen aggressiven Krebs. Sie war knapp über 20 Jahre alt. X Monate lang hat sie eine Chemotherapie über sich ergehen lassen müssen. Und in all diesen Wochen, wo sie im Spital lag und mit Chemie abgefüllt worden ist, da ist es ihr eigentlich am besten gegangen. Und diese Zeit im Spital hat sie dazu genutzt, einmal die ganze Bibel durchzulesen und eine vertiefte Beziehung mit Jesus zu pflegen. Und so kam sie in dieser schweren Zeit in eine intensive Verbindung zu Jesus. Und jetzt, wo alles vorbei ist, gilt sie als geheilt. Und jetzt sagt sie, nur schon darum hat sich diese schwere Krankheit gelohnt, weil sie dadurch in so eine tiefe, innige Beziehung mit Jesus gekommen sei. In der Bibelübersetzung Neues Leben wird dieser Vers 18 so übersetzt. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Was können wir denn wirklich tun, damit wir aktiv vom Heiligen Geist gefüllt werden? Vers 19. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Die Elberfelder Übersetzung verbindet die Verse 18 und 19 miteinander und dort heißt es so, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und den Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Dies liest sich so wie ein Rezept, was wir tun müssen, damit wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Meine Mutter ist mir da ein großes Vorbild. Sie ist in der Zwischenzeit 96-jährig und sie macht jeden Morgen stille Zeit, liest in der Bibel dazu einen Bibelkommentar und singt Gott geistliche Lieder. Es geht darum, dass wir uns vom Wort Gottes prägen lassen. Ich merke selber gut, wie mir das gut tut, täglich und regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich ja immer wieder auf das Wohlbekannte, immer auf das Gleiche stoße, dann forsche ich in der Wuppertaler Studienbibel noch tiefer. Und dort geht es dann wirklich so richtig in die Tiefe und Zusammenhänge werden klar. Gottes Wort hat so eine Tiefe, da stoßen wir nie auf den Grund. Dafür begegnet man beim Forschen in diesen Bibelkommentaren auch immer wieder auf ganz neue, wertvolle Schätze. Wir sollen uns gegenseitig Mut machen, indem wir miteinander über alles reden und austauschen, was Gott Großes an uns getan hat. Und auch für uns getan hat. Dass wir einander immer wieder daran erinnern, was Gott uns durch Jesus alles geschenkt hat. Was wir durch Jesus für Zukunftsaussichten haben. Wir sollen uns von den geistlichen Weisheiten erfüllen lassen, die wir in der Bibel, in den Psalmen, in den geistlichen Liedern finden. Und wir sollen uns immer wieder vor Augen führen, mit was für einem großartigen, allmächtigen und liebevollen Gott, dass wir es zu tun haben. Und das alles trägt dazu bei, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und am Schluss des Predigtabschnitts geht es noch ums Dankesagen im Vers 20. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus gibt uns den Tipp, dass wir uns im Alltag Zeiten reservieren sollen, um Gott Danke zu sagen. Wer Danke sagt, der muss sich ja gründlich überlegen, was er denn für Gründe hat, Gott Danke zu sagen. Wenn wir uns Zeit nehmen, Gott Danke zu sagen, dann kommen wir vom Danken sehr schnell ins Loben, weil wir überwältigt werden von all dem, was Gott uns durch seinen Sohn alles geschenkt hat. Auch Zeiten vom Loben und Danken bringen uns Gott näher und füllen uns mit dem Heiligen Geist. Und so wachsen wir im Dienst als königliche Priester und können so dem einzig wahren König immer besser von ganzem Herzen dienen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ja, du bist vom Himmel oben abgekommen, du hast dein Leben hergegeben für uns und du hast unsere Sünden aus der Welt geschafft. Herr, wir hätten nichts dafür tun können, aber du hast alles tun. Dich hat es alles gekostet. Du hast uns befreit, aber du hast uns noch etwas geschenkt. Du hast die Verbindung aufgetan zu Gott, dem Vater. Du hast die Verbindung geschaffen und wir sind mit dir, mit Gott, verbunden durch den Heiligen Geist. Und Herr, da liegt mehr drin, als für einen Gläubigen, der im Alten Testament gelebt hat. Da ist alles offen. Wir können dich erleben. Du bist so nahe, dass wir das fast nicht vorstellen können. Und es ist wirklich ein gewaltiger Gedanke, wenn wir uns vor Augen führen können, dass du in uns lebst. Du sagst das. Nicht wir erbitten das von dir, sondern du hast uns das geschenkt. Du tust uns das anerbieten. Und ich bitte dich für uns alle, lasst uns das erleben. Im Alltag. Wie nah, dass du uns bist. Wie du uns ausfüllst mit deinen Gedanken, mit deinen Worten, mit deinen geistlichen Liedern, die wir nachlesen können in der Bibel. Hilf uns, dass wir uns von deinem Wort prägen lassen, von deinem Heiligen Geist prägen lassen, dass wir aufgefüllt werden und dass wir tatsächlich deine königlichen Priester dürfen sein. Setz uns am richtigen Ort ein zu deiner Verherrlichung. Hilf uns, dass wir auf dich hinweisen und auf deine grossen Taten, dass wir den Dienst als königliche Priester voll ausfüllen zu deiner Zufriedenheit. Du sollst wachsen, du sollst gross werden. Hilf uns, dass wir deine Diener sein können. Amen.